Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Podcast-Folge hier auf dem Fintropolis-Gelände. Ich begrüße heute Franzi Kühne. Sie ist vielen bekannt als die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland, ist vom Kapitalmagazin unter die 40 unter 40 gewählt worden und hat zusätzlich auch noch die erste Social-Media-Agentur in Deutschland gegründet. Also ein ganz breites Portfolio. Sie beschäftigt sich mit Themen wie Female Leadership, Diversity, Nachhaltigkeit und war zu hier auch gerade eben auf einem Panel mit Philipp Westermeier und Friedrich Detzner zusammen. Da haben sie sich ausgetauscht über Finanzthemen, was Banken noch lernen können, und über solche Sachen möchte ich heute mit ihr sprechen, wie auch wie sie sich gerade aktuell in ihrer Position bei Edding als Digitalchefin in einer Tandemposition gerade bewegt. Und von daher freue ich mich sehr auf sie und würde sagen, wir starten direkt rein. Franzi, es freut mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen auf der Labs Podcast Couch, und die erste Frage einfach, damit unsere ZuhörerInnen so ein bisschen Gefühl dafür bekommen: Wer bist du, was machst du und was hast du heute hier gemacht?
Ich bin Gründerin von Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Das war damals 2008 die erste Social Media Agentur in Deutschland und bin heute im Vorstand bei Edding im Tandem und besetze dort die CDO-Rolle.
Und was hast du hier heute gemacht bei Fintropolis?
Heute war ich hier auf der Bühne bei einem Panel, da ging es um Nachhaltigkeit in der Bankenbranche und wie Digitalisierung damit reinspielt und Gründerinnentum.
Und wie ist da so dein Eindruck gerade aktuell, wenn es um Gründerinnentum geht?
Naja, also ich glaube, wenn man sich so die ganze Bankenbranche anguckt, ist es noch ziemlich tradiert, obwohl es da ganz schön viele so Fintech-Unternehmen gibt und auch gute Startups in dem Bereich. Aber rein kulturell ist da noch ein Riesenschritt zu tun. Also so dieses Anpassen darauf, dass Veränderung stattfinden muss in allen großen Bereichen, die wir gerade haben: Digitalisierung, Diversität, Nachhaltigkeit. Da gibt es noch so viel Aufholbedarf, und das Management, daran hängt es ja in den meisten Fällen, muss begreifen, da findet Veränderung statt und wir müssen Veränderung treiben und vorantreiben und Lust darauf haben. Also so diese Lust an Veränderung ist das, was es braucht.
Und du bist ja in dieser Tandemrolle bei Edding. Wie ist da bis jetzt dein Eindruck? Also auch jetzt mit anderen im Gespräch, gar nicht nur im Unternehmen selbst, sondern was hast du danach, nachdem das bekannt wurde, für Gespräche geführt?
Nachdem ich bei Edding angefangen habe, im Tandem zu arbeiten, war ich wieder mal überrascht, dass das Thema Tandem gar nicht so etabliert ist in Deutschland. Also ich bin die Erste, die es in so einer Vorstandsrolle macht, in einem börsennotierten Unternehmen, und kann gar nicht nachvollziehen, dass das gar nicht so weit verbreitet ist, weil du hast ja automatisch zwei Meinungen und zwei Denkrichtungen, die dann in eine Entscheidung münden. Und das ist so schlau, das so zu machen, weil wir brauchen ja Diversität in den Entscheidungen und in den Lösungen, die da sein müssen, um eben die Probleme unserer Zeit zu lösen. Und dass das so wenig stattfindet, wundert mich total. Das ganze Thema Tandem ist in Deutschland noch ganz schön unterbelichtet, aber ich glaube auch, das ist halt nicht die Lösung für alle Probleme, die wir haben.
Ihr hattet ja auch im Interview, ich glaube im Manager-Magazin war es gesagt, dass es auch durchaus vielleicht ein Anstoß ist für Leute, die sich auch noch gar nicht in der Führungsposition gesehen haben, zu sagen, ich komme damit vielleicht auch rein, ne? Also ich habe mich in Teilzeit oder auch in einem Tandem noch gar nicht gesehen. Was würdest du sagen, ist jetzt so der nächste Schritt? Also ist das ein Modell, wo du sagst, das sollten alle Unternehmen irgendwie einführen? In welche Richtung entwickeln wir uns da weiter, gerade so im Hinblick auf New Work?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist die Offenheit für unterschiedliche Lebensmodelle, die Menschen haben. Also alle Unternehmen sind gerade auf der Suche nach Fachkräften, nach gut ausgebildeten Menschen, und teilweise wollen die gar nicht in diesem alten Konstrukt arbeiten, in diesem tradierten Arbeitsmodell, was es halt immer so gibt, weiß ich, 40, 50, 60 Stunden die Woche und halt Vollzeit in so einem Konzernkonstrukt, sondern man hat ja auch andere Interessen und man hat vielleicht ja auch noch eine Familie, um die man sich kümmern will, und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, Dinge neu zu denken, zumal dadurch eine Kultur in einem Unternehmen entstehen kann, die eine gewisse Offenheit nach außen auch darstellt und nach innen für was anders machen und Dinge auszuprobieren. Und das, finde ich, hat mich letztendlich dann auch von Edding überzeugt, dass sie mutige Entscheidungen treffen und mutig neue Wege gehen.
wir kennen uns ja jetzt seit kurzem, was du aber auch in deiner Vita für mich so ein bisschen mitspiegelst. Also was ja auch so ein, ich sag jetzt nicht Lebensentwurf, aber wie so ein Narrativ von dir ist. Du hast für alle, die es nicht wissen, ein Buch geschrieben, wo es darum geht, einfach mal den Spiegel vorzuhalten und genau die Fragen zu stellen, die man als Frau die ganze Zeit gestellt bekommt. Was ziehst du zur nächsten Aufsichtsratssitzung an? Hast du das Gefühl, du bist zu weit gekommen, weil du eine Frau oder ein Mann bist? Und du hast das mit sehr Prominenten, Heiko Maas, Finn Kliman und Co. einfach mal gespiegelt. Was würdest du sagen, was hat sich seitdem getan, seitdem dieses Buch draußen ist? Es ist jetzt ein Jahr am Markt, wenn ich richtig recherchiert habe. Und so. Was ist seitdem passiert oder ist seitdem überhaupt was passiert?
Also ich glaube, da spielen verschiedenste Faktoren rein, dass man schon merkt, dass gerade eine Veränderung stattfindet. Die größte Veränderung kam durch die Pandemie, dass alle sich radikal ändern mussten durch einen sehr starken Druck von außen. Dadurch hat sich die Arbeitswelt insgesamt schon sehr geöffnet. Wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht wieder die Schritte zurückgeht, die wir uns so hart über die letzten 2,5 Jahre erarbeitet haben. Aber ich glaube, da ist schon ganz viel Umdenken und hat Umdenken stattgefunden. In Bezug auf das Thema Diversität, wir kommen sehr langsam voran, aber wir kommen voran. Und das ist was total Positives. Wir kommen dadurch voran, dass wir gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die sich geändert haben. Dadurch, dass wir die Quote seit 2015 in den Aufsichtsräten haben, jetzt wurde die Quote in den Vorständen verabschiedet. Und das ist total super, weil sich so durch einen äußeren Impuls was verändern kann. Und dadurch eben langfristig, hoffentlich mittelfristig, ist passiert, dass einfach sich Architekturen in den Unternehmen ändern können und da so eine gewisse Änderung für Struktur geschaffen wird, die dann letztendlich in eine kulturelle Veränderung mündet, so dass sich das alles nicht mehr so unnatürlich und gezwungen und so quotengetrieben anfühlt, sondern natürlicher. Und das finde ich gut. In Bezug auf mein Buch und die Fragen, die ich gestellt bekomme, die sind nicht großartig anders. Journalisten und Journalistinnen entschuldigen sich zumindest vorher, wenn sie sowas fragen. Aber ich finde ja die Fragen an sich zu Vereinbarkeit, zu Organisation, zu Diversität an sich sind überhaupt nicht das Problem, aber sie dürfen halt nicht nur Frauen gestellt werden. Es dürfen keine typischen Frauenfragen sein, sondern gesellschaftliche Fragen.
Und das ist ja, also das hat man ja jetzt im Wahlkampf auch nochmal gesehen, weil das war ja auch bei Frau Baerbock die ganze Zeit das Gespräch, so wie macht die das denn? Wie geht das denn überhaupt? Also das ist ja schon auch in egal welcher Position immer eine ganz große Frage, die dann da irgendwie
absolut
aufgeworfen wird.
Und auch eine berechtigte Frage. Aber die Frage hätte genauso gut an Armin Laschet, okay, er hat jetzt nur keine Kinder in diesem Alter, aber sie hätte genauso gut an einen Mann gehen müssen. Aber das ist gar nicht in dem Spektrum drin der Fragen, die
aber
da gestellt werden.
Das passiert total selten. Ich erinnere mich an ein Bild, ich glaube aus der letzten Woche, wo Anton Hofreiter gezeigt wurde in irgendeiner Sitzung und er hatte seinen Sohn auf dem Schoß und dann waren alle so, das ist doch ein PR-Coup. Ne? Also warum, weil es ein Mann ist, ist es ein PR-Coup. Wenn es eine Frau wäre, wäre es dann so, ja, warum nimmt die ihr Kind mit zur Arbeit, hat die nicht genug Geld, um sich dann vielleicht eine Tagesmutter zu leisten oder so. Also das sind ja die Sachen, die stattfinden, weil du es gerade gesagt hattest mit Quoten und Co. Und auch da haben wir immer die Diskussion, auch im Unternehmen und teilweise, aber sieht man es eben auch in den sozialen Medien, dieses ganze Thema, wenn es dann beispielsweise ums Gendern geht, was ja relativ einfach ist, ich setze einen Stern und inkludiere irgendwie beide gelesenen Geschlechter, ist so das Ding, wozu brauchen wir es denn? Es ging doch die letzten 50 Jahre gut. Was sagst zu Leuten, die mit so einer Pauschal-Hau-Drauf-Meinung um die Ecke kommen?
Naja, es ging die letzten 50 Jahre gut. Das ist ja überhaupt kein Zustand. Also es ging nicht gut, weil wir haben ja nicht den Zustand erreicht, der es braucht, nämlich Parität. Und deswegen glaube ich, wenn du jetzt aufs Gendern ansprichst, Sprache prägt unglaublich und jeder und jede sollte gendern und darauf achten. Und ich mache das ziemlich bewusst, mir fällt es auch nicht immer leicht, aber ich glaube eben, dass es ein wichtiges Instrument ist, um in dieser ganzen Sache voranzukommen.
Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Gibt es irgendwelche Projekte bei deinem Job, jetzt gar nicht auf Edding bezogen, aber irgendwas, wo du sagst, das ist das nächste Jahr für mich ganz wichtig, das anzugehen? Also gerade im Hinblick auf genau diese gesellschaftlichen Entwicklungen?
Also ich habe die Position bei Edding im Tandem auch deswegen begonnen, weil ich noch andere Projekte habe. Also ich bin sehr aktiv in der Albright-Stiftung, die beschäftigen sich mit Vorstandspositionen und Aufsichtsräten in Deutschland, dass dort mehr Frauen reinkommen. Das sind Projekte, die ich vorantreiben will. Also das ganze Thema Diversität treibt mich schon sehr voran und nicht nur in Bezug auf Edding, aber eben auch. Also ich versuche da eben bei Edding im Konkreten und gesellschaftlich und so dieses gesellschaftliche Bild von Gleichberechtigung weiterzutreiben und damit was zu bewegen.
Wenn du auf diese Aspekte guckst und jetzt mit deiner Agentur ja den Grundstein für Social Media gelegt hast. Was für ein Bild zeichnet sich für dich sowohl als Chief Digital Officer, der mit den Themen auch tagtäglich zu tun hat, aber auch als Frenzy? Was für ein Bild zeichnet sich seitdem in Social Media? Erlebst du da irgendeine Veränderung?
In Social Media würde ich sagen, dass es schon jedenfalls in meiner Bubble ein großes Thema ist und auch eine gute Bühne bildet, um Meinungen zu hören, auch um Diskussionen stattfinden zu lassen. Und was mich am meisten freut gerade, ist das Netzwerk LinkedIn, weil dort eine Diskussion stattfindet, die nicht anonym geführt wird und beispielsweise in den Kommentaren die Community so selbstregulierend ist. Also ich finde, dort finden wahnsinnig gute Diskussionen genau zu dem Thema statt.
LinkedIn hat sich weiterentwickelt, wobei, also ich habe jetzt aus meiner Bubble immer wieder mal so den Impuls, so warum findet das jetzt auch noch bei LinkedIn statt? So, ich habe jetzt gehofft, ich bleibe auch von solchen politischen Themen oder auch privaten Themen verschont. Das heißt, du siehst es auch als Chance, dass dort ein Diskurs stattfindet, der vielleicht lange Zeit einfach nicht geführt wurde?
Ich kann es für mich kaum trennen, wo ist privat und wo ist die geschäftliche Frenzy. Deswegen ist es so, ich bin eine Person und lass meine Themen dort stattfinden, wo ich bin. Deswegen würde ich es gar nicht trennen und finde es gut, dass ich dort so eine Bubble erreiche oder Menschen erreiche, die ich beispielsweise durch Instagram oder in der echten Welt gar nicht treffen würde und somit auf Themen hinweisen kann, womit sie normalerweise wahrscheinlich keine Berührung hätten. Und das ist für mich so auch Teil der Veränderung, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir ein Problem haben.
In Hinblick auf Probleme und Veränderungen, wenn du mal so auf deine Karriere zurückguckst und du hast ja mit vielen Leuten dich ausgetauscht, MitarbeiterInnen aufgebaut, wie hat dich das verändert, beziehungsweise was hat sich da auch auf Unternehmensseite verändert, wenn man größer wird? Was macht das mit einem?
Also wir haben zu dritt gegründet 2008 und waren, ich glaube 2013 dann so 130 Leute. Das heißt, so eine Veränderung geht nicht super schnell mit so einem Schnips, aber geht dann schon relativ schnell, wenn man eigentlich gar keine Erfahrung hat. Und wie ich das immer gemacht habe, ist natürlich ganz viel Bauchgefühl. Also diesen gesunden Menschenverstand nicht an der Büroeingangstür abzugeben, ist wahnsinnig wichtig, gerade für Führungsthemen. Und es passiert aber so häufig nicht. Also manche denken, Führung passiert durch irgendwelche theoretischen Konstrukte und Methoden, die man mal irgendwo gelesen hat. Aber das ist alles Erfahrung sammeln, Menschen zuhören und genau das dann eben zu verstehen und umzusetzen. Und eigentlich geht es ja bei Führung darum, Menschen zu ermöglichen, gut zu performen und gut zu arbeiten und dieses Umfeld zu schaffen für eine Führungskraft. Und das ist aber ein Lernprozess. Und ich glaube, man lernt Führung am besten dadurch, dass man sie macht und nicht darauf wartet, bis man so diesen Siegel bekommt oder irgendwelche Seminare macht, sondern durch Erfahrungen sammeln und dann das einfach machen. Es ist bei ganz vielen Dingen so, dass dieses Prinzip von einfach machen und mal gucken, was passiert, wahnsinnig gut ist, aber so wenig vertreten ist in dem Mindset, wie Menschen einfach Unternehmen führen.
Ja, was ja auch oft mit Kennzahlen zu tun hat, ne? Also probiere ich jetzt mal was Kleines aus. Vielleicht kann ich irgendwie eine Social-Kampagne aufsetzen, aber ich baue vielleicht kein eigenes Team auf, sondern regel es vielleicht eher über Agenturen, weil ich vielleicht einfach noch gar nicht die Notwendigkeit sehe oder den Mut dazu habe, das einfach ins Unternehmen zu holen und da auch irgendwie voranzugehen.
Genau, aber so ein Unternehmen aufzubauen, halte ich für nicht sinnvoll oder nicht erfolgsversprechend, wenn man nur an diesen harten Fakten sich orientiert. Und was wir gemacht haben, ist immer sehr leidenschaftsgetrieben gearbeitet und die Vision war allen klar. Also, dass das klar ist, wo will man gemeinsam hinkommen, und das größte Asset, was wir haben, sind nun mal die Menschen, die dort drin arbeiten. Und deswegen musst du gucken, dass die Menschen sich wohlfühlen, du die Strukturen schaffst, dass sie gut arbeiten können.
Hast du, wenn du auf den Banking-Sektor guckst, hast du da ein besonderes Bild drauf, beziehungsweise was fehlt dem Bankensektor gerade, was andere Branchen schon können? Und gerade jetzt eher so auf die ganzen Themen Unternehmensentwicklung und auch MitarbeiterInnenführung, Teamzusammensetzung. Also ich glaube, wenn man jetzt hören würde, Tandem irgendwie bei der Deutschen Bank oder bei einer Commerzbank oder vielleicht auch bei einer Berliner Volksbank, wäre vielleicht auch nochmal ein größeres Aha-Erlebnis als bei Edding. Wobei Edding ist ja auch ein tradiertes Unternehmen mit einer langen Historie.
Edding ist ein 60-jähriges Familienunternehmen, also auch sehr historisch gewachsen und sehr traditionell geprägt. Aber ich gebe dir recht, also es ist immer noch so ein gewisses gewisses Störgefühl dabei, wenn große Unternehmen solche mutigen Entscheidungen treffen. Was es aber braucht, ist genau dieses Mindset dafür, Dinge anders zu machen und auszuprobieren, auch eine gewisse Fehlerkultur zu haben. Also Dinge dürfen auch schief gehen. Wenn man Dinge neu ausprobiert, dann gehen die automatisch schief. Es ist nicht gleich immer der richtige Weg, den man wählt, aber auch das muss zum Teil natürlich gelernt sein. Wenn ich jetzt auf die Bankenbranche gucke, nehme ich das von außen als immer noch sehr tradiert wahr. Also wenn ich mir überlege, die Menschen, mit denen ich so im Alltag zu tun habe, sind halt klassische BankberaterInnen, die auch unbedingt so genannt werden wollen. Aber letztendlich sind es, glaube ich, ganz, ganz viele Verkäufer. Die Menschen, die in der Bank arbeiten, haben zum einen kein Verständnis für meine Bedürfnisse und zum anderen haben sie auch kein Interesse an meinen Bedürfnissen, weil sie wollen einfach nur das, was sie schon immer gemacht haben, an mich als Konsumentin verkaufen. Und dadurch ist mein Vertrauen in diese Branche nicht sonderlich hoch und ich habe auch keine Lust, mich damit als Konsumentin zu beschäftigen.
Also das ist so ein Punkt, der uns halt umtreibt, der auch ganz wichtig ist für dieses ganze digitale Feld, weil die Bankfiliale wird immer unwichtiger, ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Ne? Die Lebensmodelle werden ganz andere. Heutzutage hat man einen ganz anderen Informationsfluss und wir werden da auch jetzt noch in Zukunft einige Vorträge selbst aus unserer ganzen Bubble drüber haben, einfach was das bedeutet, wenn man plötzlich Kundenbeziehungen ins Digitale überführt, weil das ja auch für Banken nicht immer gelernt ist. Also auch da müssen wir erstmal rein.
Genau, und ich denke, der große Fehler ist, dass man immer, so hat man es immer gemacht, die Organisation von innen zu denken und nach außen zu positionieren. Aber genau das muss sich eben umdrehen. Also das ganze Thema Customer-Consumer-Centricity ist halt wahnsinnig wichtig und erfolgskritisch für Unternehmen, weil da draußen sind Menschen, für die du diese ganzen Sachen machst und die müssen abgeholt werden. Das heißt, du musst deine Organisation von außen nach innen denken und dich dem anpassen, was da draußen an Veränderungen passiert und an Menschen, die du ansprechen möchtest. Und wenn ich das so erzähle, so schwer ist es doch nicht.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Also wenn man drüber spricht, dann sagt man, ist doch logisch. Natürlich, ich muss doch jemandem ein Angebot an der Stelle machen, wo er oder sie dieses Angebot auch benötigt, im Informationsfluss. Und die Realität sieht dann aber immer ganz anders aus. Also es sind Customer Centricity, ich mache jetzt, glaube ich, 10 Jahre den Job, war schon immer Thema bei mir, auf irgendwelchen PR-Folien. Und dann bin ich immer gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Und ich bin auch gespannt, wie es jetzt bei uns weitergeht. Weil du gesagt hast, tradiertes Erscheinungsbild, Banken hin oder her. Wie ist das für dich, auf so einem Kongress hier zu sein? Also wie ist das für dich dann, Fintropolis zu erleben? Hättest du das erwartet, dass das hier so ist?
Ehrlich gesagt hätte ich es nicht so erwartet, weil es passt nicht zu dem Bild, was ich von der Finanzbranche habe. So ein moderner Kongress, der wahnsinnig gut in den Inhalten kuratiert ist und wo auch Diskussionen stattfinden, passt halt nicht zu dem, wie ich die Bankenbranche wahrnehme. Also stelle ich mir noch mehr die Frage, warum wird so wenig zugehört und dann aber auch so richtig umgesetzt. Also wahrscheinlich fehlt der Druck und die tatsächliche Konsequenz, dann Dinge, die auch unbequem sind, einfach mal zu machen. Es ist wenig Macher-Spirit zu merken.
Wo könnten Finanzdienstleister, wir haben jetzt ja auch eine gewisse Größe als Atruvia, aber wo könnten Finanzdienstleister vielleicht auch im Kleinen anfangen, mal was zu machen? Was wäre so aus deiner digitalen Brille gedacht so der nächste logische Schritt? Wo sollten die sich hin entwickeln?
Banken haben natürlich den großen Nachteil im Vergleich zu Startups, dass sie wahnsinnig reguliert sind. Deswegen muss ich die Regularien natürlich mitbedenken, kann aber in dieser Rahmensetzung, die mir gegeben ist, trotzdem zuhören, was wollen die Menschen da draußen? Wofür mache ich das eigentlich alles? Was sind deren Bedürfnisse? Und das meine ich tatsächlich so einfach, wie es klingt, dazu zu hören und zu sagen, okay, das ist das Bedürfnis, dann müssen wir das so in diese Produkte, in diese Services umsetzen und dann Dinge ausprobieren. Also wenn ich mir überlege, wie sich so meine Hausbank, die Sparkasse entwickelt hat über die letzten 20 Jahre, da ist nicht viel davon zu merken. Und mein größter Pain sind, weiß ich nicht, die größten Berührungspunkte wahrscheinlich auch das ganze Online-Banking und ich muss immer noch eine IBAN eingeben und eine BIC und mir das alles raussuchen. Warum ist das so kompliziert? Ich will es doch ganz einfach haben als Konsumentin.
Das, gut, da bist du aber wahrscheinlich ja auch dann von deiner Digitalerfahrung nochmal näher dran als vielleicht andere. Also mir
aber
geht
ich bin eine einfache Konsumentin. Also wenn es einfacher ist ohne Digitalerfahrung, dann ist der Nutzen genauso groß.
Ja, ich kenne das so, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich dann nochmal mit so einem speziellen Blick drauf gucke. Also mir fällt es auch beispielsweise total schwer, auf Webseiten zu gucken und nicht zu schauen, wie sind die Zeilenabstände, gibt es irgendwelche Umbrüche, die nicht passen, wie ist das, also dieses ganze UX, was im Hintergrund steckt, ich kann es nicht mehr angucken. Ich frage mich dann immer, so gehen wahrscheinlich auch Handwerker irgendwie in mein Badezimmer und sagen, oh, die Fugen sehen hier aber richtig, richtig schlecht aus, die
genau,
sind richtig schlecht
gemacht. Dann holt euch Leute von draußen, die euch das sagen, was da passiert, wie man drauf guckt. Also so dieses Beratung von außen holen und andere Impulse weg von dem, wie sind die Zeilenabstände auf der Website, hin zu dem Wesentlichen. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Teil, der fehlt, aber eben auch eine Lösung. Eine Offenheit dafür, Dinge anders zu machen und einen anderen Blick darauf.
Aber was man ja auch als Dienstleister, egal ob Bank oder Handelshaus oder was auch immer, ja auch erstmal erkennen muss, dass man ein Problem hat und dass es eben nicht mehr so weitergeht. Ich glaube, da kommen wir wieder zu diesem Punkt zurück. So ging ja schon früher immer gut, ne? Die letzten 10 Jahre sind erfolgreich gewesen. Also überführe ich das einfach und sage, die nächsten 10 werden ja auch erfolgreich sein, was halt wahrscheinlich ja mittlerweile einfach nicht mehr stimmt, wenn man sich anguckt. Also auch gerade, was Andreas vorher gesagt hat, die Welt bewegt sich nie mehr so schnell wie heute. Es wird immer schneller werden und ich glaube, man muss auch gerade auf diese Sachen immer weiter gucken. Deine Adding-Stelle in Teilzeit bei allen Ehren, aber du hast ja trotzdem sehr, sehr viel um die Ohren. Wie organisierst du dich? Was ist so dein Trick, dass du nicht total untergehst in der Arbeit? Also du machst die Arbeit ja wahrscheinlich sehr, sehr gerne. Das ist ja auch, hilft ja oft, aber was hast du so für Kniffe und Tricks parat?
Ist tatsächlich der Grundstein, dass man das, was man tut, liebt und dafür eine Leidenschaft hat. Klar, ich habe so die ganzen Arbeitssachen, aber die Zeit, die ich arbeite, verbringe ich halt nicht mit meiner Familie, was für mich total wichtig ist. Und deswegen muss das alles Sinn machen, was ich mache. Und dann gibt's natürlich noch diesen ganzen organisatorischen Layer. Das heißt, ich bin wahnsinnig unspontan und unflexibel, weil ich immer einen Einsatzplan schreibe für 4 Personen, die meine Kinder betreuen. Mein Partner und ich, meine Mama und meine Nanny. Und die kriegen 1 Monat im Voraus ihren Einsatzplan, sodass das abgestimmt ist auf alle Teilnehmenden in diesem Konstrukt. Und das ist aber so das Hauptstück, wie wir uns organisieren in der gesamten Familie. Und dass das mit meinem Beruf, den ich mache, auch so zusammenpasst, aber mein Partner eben auch seinen Beruf machen kann und alle sich in diesem Konstrukt wohlfühlen. Und ich gehe mal davon aus, wenn es mir gut geht und ich so im Reinen bin mit mir und mit dem, was ich mache, dann geht es auch meinem Umfeld gut.
Hat das gedauert, das zu entwickeln, oder bist du so ein Mensch, der so einfach so organisationsmäßig aufgestellt ist, dass du da einfach einen Blick dafür hast?
Ja, ich liebe schon Organisation und Struktur, aber natürlich hat das gedauert und es war ein Entwicklungsprozess hin zu diesem Plan und zu diesen eingespielten Prozessen, die wir heute haben. Aber da wächst man ja auch rein. Also auch das passiert ja nicht einfach so mit einem Schnipsen, sondern man wächst, probiert Dinge aus, wie ist was gut und wie fühlt sich was gut an, um sie dann eben so weiterzumachen. Machen oder zu verändern.
Ich versuche gerade Tricks für mich rauszuziehen aus dem Ganzen und zu gucken, wie ich mich dann vielleicht organisieren kann, was mir dabei helfen könnte. Wenn ich nochmal kurz drauf gucke, dann war noch eine Frage, die uns interessiert von dem ganzen Panel-Talk, den du gerade auf der Bühne auch mit durchgeführt hast. Was war so das für dich? Gab es ganz, ganz offen gefragt, gab es ein Aha-Erlebnis? War irgendwie eine Aussage dabei, die besonders spannend war?
Also ich finde das ganze Thema Nachhaltigkeit und wie investieren Banken mein Geld ist noch viel zu wenig besprochen und noch viel zu wenig anfassbar und präsent in den Medien. Also ich glaube, das muss gesellschaftlich, gerade wenn wir das Thema vorantreiben wollen, viel, viel stärker gespielt werden, weil sie einen großen Hebel einfach haben, was zu verändern. Genauso wie eigentlich jedes Unternehmen, was da Verantwortung übernehmen muss. Aber diese Verantwortung wird in den seltensten Fällen wahrgenommen und wirtschaftliche Interessen, Profit ist bei den meisten Unternehmen, auch wenn sie es nicht ganz oben hinschreiben, ist leider noch der größte Treiber. Und das muss sich ändern, damit sich gesellschaftlich was bewegen kann.
Wäre für Banken halt ganz einfach, weil die halt am Geld sitzen einfach. Also ja,
du sagst es.
Es ergibt irgendwie, der Kreislauf wird an der Stelle geschlossen. Ich glaube, anderen Unternehmen fällt es dann um einiges schwerer, sich auch zu überlegen, wo kann ich mich nachhaltig aufstellen.
Absolut.
Gerade so auch im Agenturbusiness, also oder auch in den Startups, in denen ich gearbeitet habe, war es auch immer wieder mal ein Thema und dann hat man halt geguckt, was sind die Kosteneffekte? Oh, das wird alles teurer und dann hat man sich natürlich entschlossen, in der Wachstumsphase vielleicht Nachhaltigkeit nicht besonders hoch zu spielen, sondern das eher machen wir dann später. Jetzt lass uns erstmal Business machen.
Genau. Da sind Startups nicht viel anders als etablierte Unternehmen. Absolut. Das fällt dann eben zurück oder auch im Bereich Recruiting. Naja, das sind dann ja jetzt hier 70% Männer. Das ist schon okay. Aber nein, Diversität ist auch ein erfolgskritischer Faktor.
Wobei Unternehmen da ja, also würde mich mal deine Sicht interessieren, also ich glaube, Unternehmen haben schon aktuell auch echt viele Hausaufgaben, gerade die, die vielleicht auch in der Vergangenheit eher so im Stillen gearbeitet haben. Wir haben ja auch einige, diese ganzen Innovationsführer dann so aus dem Kleinen, so diese ganzen typischen schwäbischen Mittelständler, die immer wieder mal irgendwie durch die Magazine gezogen werden. Jetzt müssen die sich mit Diversity beschäftigen. Die haben Nachhaltigkeit plötzlich auf dem Tisch. Jetzt kommt eine Corona-Pandemie. Plötzlich gibt es irgendwie flexible Arbeitsmodelle. Ist wahrscheinlich schwer auszuloten, aber gibt es irgendwie einen Bereich, den man zurückstellen könnte, oder gibt es einen Bereich für dich, den man besonders anfassen sollte? Also was ist das, was müssen die denn jetzt tun? Was ist das Wichtigste von allem?
Nee, es gibt nicht, was ist das Wichtigste, sondern die drei Stränge, Diversität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die sind alle gleich wichtig. Da musst du im Unternehmen gucken, wie treibst du genau diese Stränge voran. Aber die Zeit ist abgelaufen mit, wir fokussieren uns jetzt nur auf das eine. Das geht nicht mehr. Nachdem man 10, 20 Jahre geschlafen hat, ist einfach die Zeit abgelaufen. Also es muss was passieren und das mit allerhöchster Priorität. Und warum das ja gerade so wenig im Mittelstand passiert ist, weil der Druck einfach nicht hoch genug ist und sie sich immer wieder sagen können, naja, aber wir sind ja erfolgreich und wehtun soll es jetzt nicht, die Veränderung, also lassen wir es mal lieber. Das funktioniert so nicht mehr, aber es ist immer besser, sich aus einer guten Situation zu verändern, als diesen negativen Druck zu haben oder Existenzdruck zu haben, um dann die Veränderung voranzutreiben, weil dann wird sie noch viel, viel schmerzhafter.
Super. Bestes Schlussplädoyer, glaube ich. Dann würde ich mit dir gerade noch einmal ganz kurz unser What the F durchführen.
What the F?
Und da kommen wir zu einer ganz einfachen Sache. Was ist klein, aber bereitet dir trotzdem große Freude? Was ist das?
Also ich habe eine Tochter, die ist jetzt anderthalb, die ist sehr klein, aber bereitet mir die größte Freude. Also das ist so das, was mir als erstes einfällt, diese Entwicklung zu sehen und wie sie ständig neue Features da drauf gespielt bekommt, einfach dadurch, dass sie wächst. Es ist, also du wirst es selber kennen, Kinder sind einfach das Schönste, was es gibt.
Was man auch erstmal lernen muss, also so ging es mir auf jeden Fall. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das nächste ist ein What the Fail. Welchen Fehler machst du immer wieder? Gibt's irgendwas, wo du sagst, ah Mist, ich weiß es doch eigentlich besser.
Ja.
Ich sehe es an deinem Gesicht, das sehen unsere Zuhörerinnen natürlich nicht.
Den gibt's. Ich bin wahnsinnig schlecht im Smalltalk führen. Und gerade auf solchen Veranstaltungen wird man ja ständig so angesprochen und hat auch so Momente, wo es einfach um Smalltalk geht. Und ich denke mir jedes Mal, fuck, ich hätte mir einfach mal 2, 3 Themen so vornehmen müssen, die ich dann so parat habe, um einfach Smalltalk zu machen. Und das vergesse ich aber, dass ich in solche Situationen komme und mir sie genau dann immer einfallen, dass ich nicht vorbereitet bin. Vorbereitet auf Smalltalk-Situationen, wenn man es nicht kann. Das aber ist es.
Also im Podcast merkt man nichts davon.
Das ist schön. Aber wir machen ja auch kein Smalltalk. Also das ist ja schon Business.
Ja, wir haben es ja auch ein bisschen vorstrukturiert. Dann das Letzte ist noch, du bist ja sehr umtriebig in der technologiebasierten Welt. Warum ist diese Welt noch zu retten?
Die Welt ist auf jeden Fall zu retten, weil ich daran glaube, dass Menschen sich dann bei hohem Druck auch zusammentun und jeder das Interesse hat, in einer guten Welt zu leben. Und deswegen glaube ich, gibt's diesen Punkt vielleicht irgendwann in naher Zukunft, dass diese Themen mit echten Maßnahmen versehen werden und angegangen werden. Und ich glaube einfach an die Menschheit und dass sie letztendlich dasselbe wollen, nämlich in einer guten Welt leben.
Vielen Dank, Franzi.
Sehr gern.
Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge von Labs beim Fintropolis-Kongress in Düsseldorf. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut.